Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Police Scanner von Channel Beats. Sie hören das im RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Herzlich willkommen, Ihr Garant für europäische Meinungsfreiheit und Demokratie, der einzig wahren. Wir haben eine Menge Themen heute für Sie. Es geht natürlich um Fehlinformationen. Patricia hat es gerade schon gesagt. Wer fällt eher drauf rein und warum? Und da ist die gute Nachricht, wir Älteren schaffen es tatsächlich eher, falsche von wahren Schlagzeilen zu unterscheiden. Wir reden über ein Syndrom, was vor allen Dingen auch in den sozialen Medien viel Aufregung verursacht hat, nämlich das Werwolf-Syndrom bei Hunden. Wenn die über Tische und Bänke springen, an die Decke gehen sozusagen, was steckt dahinter? Da gibt es jetzt erste Hinweise. Und wir reden gleich in einer halben Stunde über eine interessante Studie, wo ich mal gucken möchte, wo er denn das da die Beweisführung sieht. Ein Volkswirt sagt, dass die ehemalige Grenze des Römischen Reiches noch heute für eine höhere Lebenserwartung sorgt bei denen, die innerhalb des Römischen Reiches gelebt haben. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Das alles hier bei den Profis, jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Das ist unser Wissenschaftsquiz. Sie müssen rausfinden, ob die Meldungen, die bei Ihnen vorliegen, wahr sind oder falsch. Und wenn Sie das bei der dritten immer noch wissen, dann haben Sie ein Buch gewonnen. Heute ist das Wälder, Wandern, Wochenende von Julia Schattauer im Bruckmann Verlag erschienen. Die erholsamsten Ausflüge in Deutschland zu Naturdenkmälern, UNESCO-Weltnaturerbe und Nationalparks vor der Haustür. Wenn Sie das interessiert, liebe Wanderfreunde, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel auf Radio 1 unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Only, so heißt dieser Titel von Samfer. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Hallo Gregor.
Guten Morgen.
Guten Morgen Gregor. Von wo aus rufen Sie an?
Aus Adlershof. Treptow Köpenick.
Ah ja, okay, gut. Ja. Dachte eben ja. Und da gibt es noch mehr Familie im Hintergrund, Gregor, ne?
Ja, genau. Ich sitze mit meiner Frau und meinem Kind am Frühstückstisch.
Ach, das ist ja schön. Was gibt's denn bei euch? Was steht denn auf dem Frühstückstisch?
Haferflocken und Joghurt wie jeden Morgen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Mama, wer ist das? Fragt da jemand, ne? Das finde ich gut.
Genau.
Habt ihr Spaß? Hört ihr immer jeden Samstagmorgen die Profis?
Wir hören immer grundsätzlich nur Radio 1. In der Küche. Genau, es ist in der Küche ist das Radio. Genau.
Genauso stelle ich mir das immer vor, dass die allermeisten wahrscheinlich in der Küche tatsächlich zuhören, auch um diese Uhrzeit beim Frühstück sitzen. Gregor, danke fürs Anrufen. Ne? Finde ich toll. Ja. Sie haben es natürlich am schwersten, weil erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis.
Ja.
Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hier kommt Frage Nummer 1.
Sehr schön, let's go.
Jo.
Männer sind im letzten Jahrhundert mehr gewachsen als Frauen. Männer haben im 20. Jahrhundert deutlich mehr Größe und Gewicht dazugewonnen als Frauen. Das zeigt eine neue Studie, für die Forschende zahlreiche Datensätze analysiert haben. Darunter Zahlen der Weltgesundheitsorganisation aus 69 Ländern. Das Ergebnis? Mit zunehmendem Wohlstand sind Menschen größer und schwerer geworden. Männer haben mit jedem Anstieg des sogenannten Wohlstandsindikators 4 cm zugelegt. Frauen nur rund 1,7 cm.
Mhm. Ich sag ja, stimmt.
Ja, stimmt. Ja, machen wir es kurz. Ja, stimmt. In Sachen Gewicht haben Männer übrigens mit jedem Anstieg des Wohlstandsindikators knapp 6,5 Kilo zugelegt, Frauen nur 2,7 Kilogramm. Die Forscher vermuten, die Entwicklung hänge auch damit zusammen, dass Frauen größere Mengen Männer bevorzugen. Ja, ist dann so die Selektion tatsächlich. Hier kommt Frage Nummer 2.
Eisbärenfell vereist regelmäßig. Das Fell von Eisbären isoliert zwar unglaublich gut vor Kälte, trotzdem hat es seine Nachteile. Nach dem Schwimmen im Meer vereist es bei arktischen Temperaturen. Das zeigt eine neue Studie des Trinity College Dublin. Laut den Forschenden können die Tiere die Eisschicht übrigens selbst entfernen. Denn die Eisbären können ihre Körpertemperatur gezielt erhöhen. Dadurch taut das Eis ab.
Mhm. Mhm. Was sagen denn die Kleinen dazu?
Die sind wieder raus, weil ich wieder so aufgeregt war. Ich denke nein, weil es sind ja keine Echsen, Säugetiere.
Mhm. Also sagen wir nein, ja?
Wir sagen nein.
Okay, dann sagen wir nein. Und nein ist wieder richtig. Ja, Eisbärenfell setzt gar kein Eis an, denn die haben eine besondere Talgschicht, die dient als Schutz vor der Vereisung. Das ist quasi so ein fettiges Frostschutzmittel, was mich daran erinnert, dass bei meinem Auto gerade irgendwie die Anzeige geleuchtet hat, wie heißt das denn, Scheibenwischwasser ersetzen. Muss ich dran denken, wenn ich nach Hause fahre. In Zukunft könnten auf Basis dieser Talgrezeptur sogar nachhaltige Anti-Eisbeschichtungen entstehen, sagen die Forscher. Gregor, Frage Nummer 3 kommt hier.
Paradiesvögel leuchten in Grün und Gelb. Vor allem männliche Paradiesvögel leuchten unter UV-Licht. Das zeigt eine amerikanische Studie. Laut den Forschenden ist nicht nur das Gefieder fluoreszierend, auch der Schnabel und die Füße leuchten. Der Grund? Wahrscheinlich nutzen die Männchen ihre Strahlkraft während der Balz. Sie suchen sich dann besonders sonnige Plätze aus, um die Weibchen zu beeindrucken.
Mhm. Ja. Mhm. Kann man jetzt weit um die Ecke denken oder einfach sagen?
Also, ich habe jetzt so einen Paradiesvogel noch nicht unter UV-Strahlung gesehen.
Ja.
Ich glaube nicht. Jetzt müsste ja der weibliche Vogel das dann ja auch sehen können. Ich sage nein.
Und nein ist in diesem Fall falsch.
Nein.
Gregor, tut mir leid. Hm? Aber ich meine, schöne Grüße nach Berlin-Adlershof.
Danke.
Lasst euch dann, ja, gibt ja auch noch ein bisschen längere Sendung hier bei den Profis. Habt noch viel Spaß dabei und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ne? Gruß an die Familie. Ciao, ciao. Und wir haben einen Abräumer und das ist, ich nehme mal an, Matthias.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Matthias. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so sind die fiesen Regeln hier. Wer bei der dritten Frage patzt, dann kriegt immer der Nächste in der Leitung, kriegt dann automatisch den Buchpreis. Das ist heute, Matthias, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wälder, Wandern, Wochenende von Julia Schattauer aus dem Bruckmann Verlag. Ist ein 168 Seiten, 10,99 € im Buchhandel. Aber ich würde Ihnen jetzt noch dieses Angebot machen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare. Oder verlieren alles.
Ne, Sie können jetzt sagen, abgeräumt, Buch gewonnen, alles gut. Oder das Buch aufs Spiel setzen, dann haben Sie am Ende entweder gar nichts oder beides, Buch und Abo.
Nein, wir würden das Buch nehmen.
Das Buch nehmen, also einfach gut. Ja, das finde ich, kann man auch mal machen. Dann sage ich, Matthias, in welche Gegend etwa sollen wir es denn schicken?
Das kommt nach Prenzlberg.
Nach Prenzlauer Berg.
Wir hören die Fragen immer sehr gerne. Und ärgern uns, wenn jemand nicht die Zusatzfrage nimmt, aber wir nehmen das.
Alles klar. Schönes Wochenende, Matthias, und jetzt nicht auflegen, ne?
Sehr gerne.
Ciao, ciao. Ich glaube, das hätten die Bayern wahrscheinlich gern. Das wahr ist, was ich in einer neuen Studie lese, dass Menschen in Süd- und Westdeutschland zufriedener sind mit ihrem Leben, eine bessere Gesundheit haben und eine um 6 Monate höhere Lebenserwartung als wir Nordostdeutschen. Und woran liegt's? An den Römern und an ihrem Einfluss auf unsere Kultur. Überzeugen von seiner These soll mich nun Dr. Michael Fritsch. Er ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Jena. Guten Morgen, Herr Fritsch.
Einen schönen guten Morgen.
Sie haben Daten aus einer Online-Umfrage ausgewertet. Was war das denn für eine Umfrage, dass Sie aus den Daten schließen konnten, wo die Teilnehmer wohnen?
Das ist eine Umfrage, die läuft eigentlich immer noch im Internet unter www.outofservice.com, ist eine etwas merkwürdige Adresse. Da kann man etwas mehr als 40 Fragen beantworten und dann rechnet dieses Programm einem die Persönlichkeitsstruktur aus, also anhand der Merkmale der Big Five. Das ist ein psychologisches Konzept, das die Persönlichkeit beschreibt. Und dann gibt man an, wo man im Alter von 15 Jahren gewohnt hat, also Postleitzahl, und wo man heute wohnt und wie alt man ist. Und ich glaube, das war's. Und dann können wir feststellen, also dann können wir diese Daten regional zuordnen. Und wir haben Daten von mehr als 100.000 Probanden. Das ist also eine ganze Menge. Da sind einige unvollständig, sodass wir jetzt in unserer Studie ungefähr knapp 80.000 Angaben genutzt haben.
Und die Teilnehmer stimmen zu, dass man ihre Daten auch für andere Studien verwenden kann.
Das wird gefragt, dass sie also freundlich sind.
Nun sind ja, da sage ich Ihnen ja nichts Neues, die Daten einer Online-Umfrage immer mit Vorsicht zu betrachten. Also ich habe neulich erst mit dem Sozialforscher Rainer Schnell gesprochen, dem Schöpfer des Standardwerkes Empirische Sozialforschung, der sagt, Zitat, es können nur Personen an der Studie teilnehmen, die selbst aktiv werden, und das verzerrt zwangsläufig die Stichprobe und macht das Ergebnis unbrauchbar, sagt er. Zitat Ende. Das sehen Sie nicht so, ne?
Das ist ein etwas sehr heftiges Statement. Ich würde sagen, man muss die natürlich mit Vorsicht genießen. Wir haben zum Beispiel eine Altersverzerrung, weil es eine Internetbefragung sind und die jüngeren Jahrgänge internetaffiner sind als die älteren Jahrgänge. Haben wir natürlich mehr jüngere als ältere Teilnehmer in der Studie drin. Wir versuchen da mit statistischen Verfahren mit zu kontrollieren, aber man kann das nicht ganz ausschließen.
Mhm. Wie sind Sie denn drauf gekommen, überhaupt die Grenze, die alte Grenze des Römischen Reiches sozusagen als Grenze Ihrer statistischen Daten zu setzen und dann zu gucken, wie unterscheiden sich die beiden statistischen Datensätze voneinander?
Ja, das ist ein bisschen ein Zufall. Wir hatten diese statistischen Persönlichkeitsdaten und haben gesagt, jetzt machen wir doch einfach rein deskriptiv psychologische Landkarten von Deutschland. Und da haben wir diese psychologischen Landkarten gemacht nach diesen 5 Persönlichkeitsmerkmalen. Und dann sagen wir, da ist irgendwie ein Bruch auf der Linie von Köln den Rhein runter und dann biegt es irgendwie nach Bayern ab. Und dann habe ich eine Karte gesehen vom Limes und das sah ungefähr genauso aus. Da dachten wir, das könnte diese Linie sein. Und dann haben wir einen Historiker kontaktiert, den Fabian Wahl, der sich intensiv mit dem Limes beschäftigt hat und haben mit dem zusammengearbeitet. Und der hatte nämlich herausgefunden, dass der Wohlstand in den Regionen, die vor fast 2000 Jahren von den Römern besetzt worden sind, dass dort der Wohlstand, also Sozialprodukt pro Kopf, höher ist heute als in den anderen Regionen.
Aber hatte das wirklich mit den Römern zu tun oder kann das einfach daran liegen, dass die Römer vor allen Dingen Gegenden besetzt haben, die ohnehin mehr Profit versprochen haben?
Ich glaube, das hat eher was mit den Römern zu tun, denn ich weiß nicht, ob die Gebiete damals so besonders positiv waren. Mhm. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. Wir versuchen aber für alle möglichen Dinge zu kontrollieren, Fruchtbarkeit des Bodens, Bodenbeschaffenheit, Klimafaktoren und so weiter und so fort und kommen immer zu demselben. Und jetzt, was besonders überzeugend eigentlich ist, wir machen das dann, indem wir gucken, wer wohnt 0 bis 10 Kilometer vom Limes entfernt, 10 bis 20 Kilometer und so weiter, mhm, bis 100 Kilometer. Und dann sehen wir so, wie ist eigentlich der Unterschied mit der Entfernung vom Limes? Und dann sehen wir direkt den Bruch an der Grenze.
Mhm, sehr interessant. Also ich überspitze das jetzt mal. Sie sagen also im Prinzip, innerhalb, also Süd- und Westdeutschland, gab es Kultur, Ordnung, Bildung, Hygiene. Und im Nordosten die barbarischen Germanen, ja, sehr überspitzt gesagt. Aber warum sollte das heute immer noch so sein? Ich meine, wir zahlen jetzt in fast ganz Europa mit dem Euro, die Bildungschancen haben sich in der EU angeglichen. Welchen Zusammenhang vermuten Sie da?
Also wir können natürlich nicht behaupten, dass wir genau wissen, warum das heutzutage so ist. Mhm. Aber es gibt eine Reihe von Hypothesen in der Literatur auch. Also ein Punkt ist, die Römer waren die führende Zivilisation zu ihrer Zeit. Sie hatten ein Rechtssystem, sie hatten ein Geldsystem, man konnte Kredit nehmen und so weiter, während die Barbaren, die hatten eigentlich nichts von alledem. Die Römer haben vor allen Dingen Straßen gebaut, Märkte organisiert und so weiter. Und wenn man sich zum Beispiel in Süddeutschland das System der Fernstraßen heutzutage anschaut, dann finden Sie ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Straßen, die die Römer angelegt haben. Also es gibt eine langfristige Prägung. Und die Römer haben ihre Gebiete integriert in ihr Reich. Das heißt, sie haben die Wirtschaft gefördert und sie haben exportiert. In der Zwischenzeit ist natürlich sehr viel passiert und es ist tatsächlich sehr außerordentlich erstaunlich, dass dieser Effekt überhaupt noch sichtbar ist.
Sehr
ich möchte aber noch einen Punkt nachtragen, weil Sie sagen, mit der Selbsteinstufung und diesen Online-Befragungen, die Lebenserwartung ist natürlich ein objektiver Wert. Da haben wir nicht, können die Leute nicht nach ihrer Lebenserwartung fragen oder es macht wenig Sinn, sondern das ist ein objektiver Wert und da sehen wir tatsächlich, dass die Lebenserwartung in den ehemals von den Römern besetzten Gebieten deutlich höher ist.
Sehr interessant. Also der Limes, die alte römische Grenze, scheint immer noch zu existieren. Das ergibt eine Studie von Dr. Michael Fritsch. Er ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Jena. Herr Fritsch, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke, gerne.
Tschüss. Liebe Gen Z und Jüngere, ja, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Ich habe nämlich nach jahrelangem Studium endlich mal was gefunden, was wir Boomer besser können als ihr. Wir, die älteren Erwachsenen, sind besser darin, wahre Schlagzeilen von erfundenen zu unterscheiden. Und ich sage jetzt schon Danke dem Mann, der das rausgefunden hat, dem Studienautor, dem Bildungsforscher und Netzwerkwissenschaftler an der TU Dresden, Dr. Philipp Lorenz-Spreen. Herr Lorenz-Spreen, danke.
Gerne.
Fehlinformationen. Sie haben die Rohdaten untersucht aus 31 Vorgängerstudien in den USA. Also nicht einfach vorhandene Studien verglichen und analysiert, wie das oft so ist in Metastudien, sondern die Rohdaten. Nach welchen Informationen haben Sie ja gesucht und mit welcher These?
Ja, genau. Also unser Team, meine ganzen Co-Autoren und Co-Autorinnen haben uns die Rohdaten genommen von Experimenten, die in letzter Zeit viel gemacht wurden. Da werden Menschen falsche und wahre Nachrichten gezeigt. Die sehen ungefähr so aus wie auf Social Media und dann sollen die sagen, ob sie glauben, dass die wahr oder falsch sind eben. Und da gab es jetzt eine ganze Reihe von Experimenten und die Daten sind alle sehr ähnlich und da haben wir gedacht, packen wir die alle mal zusammen und vergleichen die. Und unsere Frage dabei war, was sind denn die Faktoren auf der menschlichen Seite, also psychologischen Faktoren oder soziodemografischen Faktoren, aber auch Faktoren von den Inhalten selbst, die vielleicht dazu führen, dass Leute besser oder schlechter sind, darin sowas zu erkennen.
Also waren das so klassische Fragen, sind Frauen besser als Männer, Ältere besser als Jüngere in bestimmten Aufgaben?
Ja, ganz genau. Das sind so soziodemografische Faktoren, aber wir hatten auch noch ein paar andere dabei.
Wer ist denn am anfälligsten für Fehlinformationen?
Ja, also man würde jetzt sagen, dass jüngere Menschen hier in unserem Test schlechter abgeschnitten haben als Ältere, etwas anfälliger. Dann haben wir gefunden, dass Menschen, die gut in analytischen Denken, deutlich besser sind als andersrum. Also kann man auch den Umkehrschluss sehen. Und dann natürlich auch Faktoren, die, sage ich mal, politischer Natur sind. Also wenn die Nachrichten meiner politischen Meinung entsprechen, dann ist man auch besonders anfällig.
Und haben Sie da auch rausgefunden, welche politische Meinung das ist, dass man besonders anfällig ist?
Also vor allem das Allerwichtigste ist, und das ist sozusagen ein Umweltfaktor, und das sind auch die stärksten Faktoren, ist, dass die Nachricht, die ich lese, meiner Meinung zu meiner Meinung passt. Ja, also ein relativer Zusammenhang. Und dann glaube ich einfach dieser Nachricht immer mehr und dadurch ist man anfälliger.
Und ist das häufiger bei linken oder bei rechten Parteien oder macht das keinen Unterschied?
Genau, also unsere Daten sind ja aus den USA, das heißt, das ist nicht ganz einfach zu übertragen jetzt, aber Demokraten, also Leute, die sich der Demokratischen Partei zugehörig fühlen, die sind besser in der Erkennung von Falschnachrichten in unseren Tests.
Als Republikaner die Partei von J.D. Vance und Donald Trump. Wenn ich mich nun freue darüber, dass wir Älteren ja falsche Schlagzeilen eher erkennen, haben Sie eine Theorie, warum das so sein könnte, warum wir, also die Gen B sind, die Generation Besserwisser?
Genau, also da muss man in die Hypothesen reingehen, das ist noch nicht gut getestet, warum dieses Ergebnis so rauskommt. Eine Theorie könnte sein, dass es eben an der Informationsumwelt liegt, dass ältere Menschen doch noch mehr gewohnt sind, klassische Medien zu lesen, Journalismus und sowas wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Meinung und Fakt irgendwie mehr gewohnt sind aus ihrer früheren Zeit, wo man noch mehr auch in Zeitungen in Kontakt war, während junge Leute auf Social Media vielleicht mehr eine Vermischung von eben sowas wie Influencern, Fakten und Journalismus erfahren und dadurch vielleicht sich schwerer tun.
Sind die Unterschiede denn groß oder sind die eher einstellig oder im Nachkommabereich?
Genau, also die, wenn wir aufs Alter gucken, sind die Unterschiede so mittelgroß. Es geht so in der Trefferquote um die 10% besser raus. Mhm. Also nicht riesig, aber auch nicht klein. Viel, viel größere Unterschiede sehen wir allerdings bei diesen Umweltfaktoren. Also zum Beispiel, wenn die Meinungen zu einem passen und auch wenn man die Meinung oder die Meldung schon mal gesehen hat. Das ist mit Abstand der größte Faktor.
Sie wollen gern mit Ihren Daten Interventionsstrategien entwickeln gegen Fehlinformationen. Haben Sie denn den Eindruck, man könne mit Strategien und nüchternen Interventionen Menschen aufklären, für die ihr Wissen ja vor allem, wenn ich es richtig verstehe, ein Gefühl ist und damit ein Glaube? Und den lässt man sich ja nicht gern nehmen von einer Handvoll wissenschaftlicher Fakten, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich eine große Herausforderung, dass wir gegen diese Umweltfaktoren relativ wenig machen können. Wir können Social Media mit so einzelnen Interventionen, die wir jetzt für die einzelne Person machen können, nicht verhindern, dass zum Beispiel viel gezeigt wird, was politisch zu einer Meinung passt oder dass man Dinge immer wieder wiederholt sieht und dadurch denen mehr Glauben schenkt. Daran ist schwer, was zu tun. Wir können allerdings trotzdem Strategien entwickeln, die man den Leuten beibringen kann, vielleicht auch in der Bildung, in der Schule und so weiter, um damit besser umzugehen.
Nur, wer soll das umsetzen? Also die Faktenchecker bei Meta werden rausgeworfen, bei Facebook zum Beispiel und Insta und auch X setzt ganz klar darauf, jeder darf hier sagen, was er will, ob es wahr ist oder nicht. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Wind hat sich ziemlich gedreht in letzter Zeit in den USA und wir können nur hoffen, dass wir in Europa da dagegen halten. Allerdings sind die Kräfte groß. Ja, da mache ich mir auch Sorgen.
Sagt der Bildungsforscher und Netzwerkwissenschaftler an der TU Dresden, Dr. Philipp Lorenz-Spreen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende. Hundepsychologen hatten viel zu tun die letzten Monate, wenn man den zahlreichen Berichten glauben darf, über etwas, was als Werwolf-Syndrom durch die Medien ging. Hunde rasten völlig aus. Sie springen Wände hoch, sie jaulen tagelang, manche wochenlang. Und was man bisher zu den Ursachen sagen kann, das soll uns Dr. Nina Meyerhoff verraten. Die Tierneurologin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover führt derzeit gleich zwei Studien durch zum sogenannten Werwolf-Syndrom. Frau Meyerhoff, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das denn die wissenschaftliche Bezeichnung dieses Phänomens, Werwolf-Syndrom?
Nein, bisher gibt es jetzt ja noch keine einheitliche wissenschaftliche Bezeichnung. Und ich glaube, das ist einfach ein catchy Begriff, der sehr gern von der Presse aufgegriffen wurde und den wir wiederum deshalb auch für unsere Studien benutzt haben, einfach weil episodische, hochgradige Verhaltensveränderung doch etwas sperrig ist.
Nö, können wir mal probieren. Episodische, hochgradige Verhaltensveränderung. Also müssen wir mal gucken, eine Abkürzung dafür. Episodische EHVV. Ich nehme mal an, Ihre Arbeit ist eine tierdetektivische. Sie müssen ja Zusammenhänge zwischen den Fällen herstellen und nachweisen. Wie weit sind Sie denn damit zunächst mal, was die Beschreibung der typischen Symptome angeht?
Genau, die typischen Symptome, die haben wir in Austausch mit spezialisierten TierneurologInnen in ganz Europa mittlerweile schon ganz gut aufgeschlüsselt. Also da machen wir auch eine kleinere Studie, wo es wirklich um bewiesene Fälle in Anführungszeichen geht. Und das sind eben auch genau die klinischen Zeichen, die wir im letzten Herbst und Spätsommer eben erstmals beobachtet haben. Hunde, die völlig normal waren bis dahin, die plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz, ganz krasse Verhaltensveränderungen zeigen, schreien, jaulen, bellen, wie außer sich sind, zum Teil gegen Wände oder Fenster springen, auch auf Kommandos in diesen Episoden eben nicht hören, generell ängstlicher oder auch ein bisschen manchmal aggressiver durch die Angst erscheinen. Und manche von denen, die das langanhaltend hatten, haben dann schließlich nach ein paar Tagen oder Wochen auch sogar epileptische Anfälle gezeigt.
Bin nur ich so verdorben von der Zivilisation der 60er Jahre, dass ich gleich gedacht habe, die sind auf einem schlechten Trip, die sind voll auf Droge oder ist das auch für Tierärztinnen naheliegend?
Nein, tatsächlich bei den ersten Fällen, die wir gesehen haben, da waren das auch häufig Hunde aus demselben Haushalt, also dass gleich zwei oder drei Hunde aus demselben Haushalt vorgestellt wurden. Und da war das immer auch direkt unser erster Verdacht. Also ganz per akut von einem Tag auf den anderen plötzlich komplett verändertes Wesen. Und wir dachten auch anfangs an zum Beispiel Amphetamin oder LSD-Intoxikation. Ein paar von den Hunden wohnten auch in Hamburg, wo man ja durchaus was mal aufnehmen kann. Mhm. Und so haben wir die auch anfangs behandelt. Und dann wurde aber klar, dass doch Hunde in ganz verschiedenen Regionen betroffen sind und dass interessanterweise eben bei einigen auch die Klinik wiederkam, wenn die vom stationären Aufenthalt entlassen wurden und dann wieder ins häusliche Umfeld kamen, wo sie dann eben wieder ja eventuell den ja doch nicht Drogen, sondern anderen Giftstoffen ausgesetzt waren.
Sie haben dann eine Gemeinsamkeit gefunden, die alle Fälle hatten, oder?
Genau, also diese Fälle, die wir jetzt bestätigt haben zumindest, es gibt natürlich auch andere Gründe für Verhaltensprobleme oder auch andere Gründe für Epilepsie beim Hund, das muss man immer ganz doll betonen, aber diese Fälle, die wir jetzt mit TierneurologInnen bestätigt haben, die haben alle kurze Zeit, also Stunden bis ein, zwei Tage vorher bestimmte Kauknochen erhalten und das haben wir tatsächlich rausgefunden mit Hilfe von TierbesitzerInnen, die da ganz, ganz ja akribisch dokumentiert haben, was wann wie verabreicht und gefressen wurde. Und tatsächlich gab es dann leider so Art Provokationsproben.
Was gab es?
So Art Provokationsproben, ne, wo wir das noch nicht wussten und wo die Hunde das dann wieder gefressen haben und dann ging es wieder los. Mhm. Ne? Das heißt, unbeabsichtigt haben wir sozusagen das wieder ausgelöst. Und dann haben wir recherchiert und herausgefunden, dass eben im Sommer 2024 genau solche Fälle auch schon in Finnland aufgetreten waren, auch nach dem Konsum bestimmter Kauknochen.
Kauknochen mit Rinderhaut aus China.
Genau.
Wie sehr konnten Sie die denn untersuchen und was haben Sie da gefunden?
Genau, also wir persönlich haben die nicht untersucht, sondern das ist in Zusammenarbeit mit der Toxikologie in der LMU München und auch verschiedenen Landesuntersuchungsämtern, also Bayern war da ganz vorne mit dabei, Schleswig-Holstein und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, weil das ist viel schwieriger, als man sich das so denkt. Also man schickt nicht die Knochen in ein Labor, macht ein paar Tests und dann hat man eindeutige Ergebnisse, sondern man muss erstmal schauen, wie man diese Knochen überhaupt analysiert. Die sind ja sehr hart, man muss die also vorbereiten und dann kann auch nicht jedes Labor jeden Test machen. Und da gibt es jetzt ganz oder relativ neue Stellungnahmen auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung zu zwei eventuell ja, verdächtigen Substanzen, die nachgewiesen wurden, allerdings bisher nur mit so Screening-Methoden. Das heißt, da muss noch bestätigt werden, ob das sozusagen wirklich in jedem Fall ja in den Knochen drin war und auch wie viel davon. Also weil mit diesen Screening-Methoden kann man zum Teil sagen, dass es drin ist, aber nicht wie viel. Und das muss man natürlich noch weiter untersuchen. Das heißt, das ist leider nicht so einfach, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellt.
Können Sie denn schon was zu den Substanzen selbst sagen, was das gewesen sein könnte?
Genau, also die zwei, die da jetzt eben weiter untersucht werden sollen, zumindest in Deutschland. Wir warten auch noch aus Rückmeldung zum Beispiel aus den Niederlanden zu eventuell anderen Stoffen, ist zum einen die 3-Nitropropionsäure.
Ach so, nee, klar, ja, ja.
Und dann das Methylgualit, das wurde auch mit so einer Screening-Methode nachgewiesen. Man muss aber sagen, dass das eben eher eine ganz, ganz fortschrittliche und noch nicht so eine akkreditierte Methode ist für Futtermittel. Das heißt, das muss man tatsächlich jetzt noch mehr verifizieren und mehrfach nachtesten, um das wirklich sicher sagen zu können. Das sind sozusagen wirklich noch die Anfänge.
Also wenn die Berliner Drogenszene jetzt vermehrt in Zoogeschäften einkauft, dann weiß man warum. Also die Untersuchungen sind noch am Anfang und ich denke mal, wenn Sie mehr wissen, dann sprechen wir uns einfach wieder hier bei den Profis auf Radio 1. Ne?
Genau.
Herzlichen Dank. Nina Meyerhoff, Tierärztin, Tierneurologin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die zwei Studien gleich durchführt zum sogenannten Werwolf-Syndrom, für das wir noch keinen wissenschaftlichen Ausdruck haben. Frau Meyerhoff, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen ebenfalls.
Schönes Wochenende. Tschüss. Auch von Max und Luigi, den Hunden in meiner Familie.
Alles Gute.
Liebe Aquarianer, im Zoohandel könnte Ihnen schon einmal eine Fischart begegnet sein, von der ich im Internet lese, sie habe die unangenehme Eigenschaft, harmlosen Schwarmfischen gelegentlich die Augen auszubeißen. Ja? Klingt für mich nach Stoff für einen neuen Roman von Sebastian Fitzek, der Augenausbeißer. Also besser nicht vergesellschaften, wenn Sie Konflikte im Aquarium vermeiden wollen. Die Rede ist vom braunen Messerfisch. Dessen markanteste Eigenschaft aber ist das elektrische Feld, das er erzeugen kann. Und das hat gerade erst der Biologe Dr. Rüdiger Krahe erforscht, Professor für Verhaltensphysiologie an der Humboldt-Uni. Herr Krahe, guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Berliner Aquarium, da gab es viele Jahrzehnte einen Zitteraal mit angeschlossenem Spannungsmessgerät. Fand ich schon als Kind sehr faszinierend. Wie erzeugen Fische denn überhaupt Strom? Weiß man das?
Ja, das weiß man eigentlich ganz gut. Und das funktioniert so ähnlich, wie wir das auch machen. Mit unserem Gehirn, mit unseren Nervenzellen oder Muskelzellen, die auch elektrische Pulse erzeugen. Und die Zitterale, die haben eben nur ein spezialisiertes elektrisches Organ, in dem abgewandelte Muskelzellen so angeordnet sind, dass wenn die gleichzeitig einen elektrischen Puls alle erzeugen, dass dann ein starkes Feld entsteht.
Das kann man auch hören, das klingt so. Klingt so ein bisschen wie ein Geigerzähler. Faszinierend. Nun weiß aber doch jedes Kind eigentlich, Strom und Wasser, keine gute Idee. Was passiert denn anderen Fischen, die diesen E-Fischen zu nahe kommen? Ist das wie in die Steckdose fassen?
Also wenn ein Fisch dem Zitteraal zu nahe kommt, dann fühlt es sich wahrscheinlich so ähnlich an. Mhm. Der Zitteraal ist halt spezialisiert darauf, wirklich hohe Spannungen und Stromstärken zu erzeugen. Und der nutzt es auch, um sich zu verteidigen oder auch Beute zu lähmen. Aber die ganzen vielen anderen elektrischen Fische, die es gibt, die machen schwach elektrische Signale, von denen man eben nichts spürt.
Und Sie wollten rausfinden, ob dieser spezielle Fisch, der braune Messerfisch, ob der über seine E-Signale mit anderen quasi Mobilfunk betreibt, also mit ihnen chattet, oder ob die eine andere Begründung haben. Was haben Sie rausgefunden?
Ja, da gab es eben schon lang den Gedanken, dass die Fische so Modulationen der Signale, die sie immer erzeugen, also die erzeugen immer Signale, die anders sich dann anhören als vom Zitteraal. Das ist mehr wie so ein Ton.
Das können wir gleich mal hören, haben wir nämlich auch hier. Aha.
Genau, und da erzeugt jeder Fisch im Prinzip so seinen eigenen Ton und dann hat man diese kleinen Modulationen gehört. Das sind die Chirps. Ganz genau. Und da war schon seit Jahrzehnten immer die Annahme, dass die dazu genutzt werden, dass die Fische miteinander kommunizieren, bei aggressiven Auseinandersetzungen sich gegenseitig eben mitteilen, entweder geh weg oder ich geh weg, oder dass sie bei der Balz eingesetzt werden. Und ein Mitarbeiter von mir, Livio Oboti, der hat eben, als er vor ein paar Jahren neu ins Labor kam, hat er sich in die ganze Literatur eingelesen und hat dann gesagt, das reicht ihm eigentlich nicht an Belegen dafür, dass das so ist, und vielleicht machen die ja noch was anderes.
Und wie hat er dann versucht herauszufinden, ob die noch was anderes machen als zu twittern?
Er hat also ganz viele Verhaltensversuche gemacht, und es geht mit den Fischen eben so schön, dass man die in einem Aquarium zum Beispiel zusammensetzen kann, zwei Fische, und dann elektrisch beobachtet. Man misst einfach mit ganz simplen Elektroden im Wasser, was die Fische elektrisch machen, und dann verschiedene Verhaltenssituationen erzeugen und gucken, was für Chirps erzeugen die. Oder man kann auch einen Fisch ersetzen durch einfach Elektroden, von denen man so ein Signal selber abspielt. Also ich kann dann bestimmen, was für ein Signal nimmt ein Fisch, der da gerade einzeln im Aquarium rumschwimmt, was nimmt der wahr, und der denkt dann, das ist irgendwie ein Artgenosse. Und so kann man verschiedene Verhaltenssituationen erzeugen, und er hat geguckt, wann erzeugen die welche Sorten von Chirps, und hat gefunden, letzten Endes machen die eigentlich immer das Gleiche. Da gibt es keine engen Zusammenhänge mit verschiedenen Verhaltenssituationen, und vielmehr sieht es danach aus, dass die Tiere, also vielleicht, sie nutzen es vielleicht schon auch für Kommunikation, aber, muss man sagen, aber dass sie das möglicherweise noch einsetzen, um zusätzlich genauere Informationen über ihre Artgenossen zu bekommen, die gerade um sie herum schwimmen.
Also so als Echolot quasi?
Genau, genau. Der ganze elektrische Sinn, den die haben, der darauf beruht, dass sie selber ein Feld erzeugen und dann Verzerrungen, Veränderungen dieses Feldes wahrzunehmen, das ist wie ein Echolot, ähnlich wie bei den Fledermäusen, elektrisch. Und dass sie damit jetzt noch durch diese Modulationen dieses permanent angeschalteten Echolots, diese Chirps, noch Zusatzinformationen kriegen.
Okay, zur Ortung, also klar. Wie machen Sie jetzt weiter? Was wäre der nächste Versuch?
Also eine ganz interessante Sache, die wir jetzt vorhaben. Wir bekommen von einem Kollegen, dessen Labor wegen Ruhestand aufgelöst wird, ein Roboter-Setup. Mhm. Das ist eine Zusammenarbeit mit einem Kollegen, Tim Landgraf von der Freien Universität, der eben Informatiker, Robotiker ist. Und dann können wir in einem Aquarium ganz gezielt Interaktionen herstellen, indem ein Roboterfisch, der dann elektrische Signale auch abspielt, mit einem echten Fisch interagiert. Also wir können ganz gezielt bestimmte Verhaltenssituationen erzeugen und dadurch testen, was bedeutet es, wenn die Fische eben dann Chirps produzieren. Und das können wir nicht so gut, wenn wir echte Fische nehmen, denn da machen die, was sie wollen.
Also lieber brauner Messerfisch, es kann sein, dass du bei deiner nächsten Exkursion im Aquarium einen Mating-Partner vorfindest, der eigentlich nicht echt ist, sondern ein Roboterfisch. Und wenn dieses Experiment beendet ist, dann sprechen wir gerne wieder mit dem Biologen Dr. Rüdiger Krah, Professor für Verhaltensphysiologie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Herr Krah, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Danke.
Mama. Mama ist oft das Erste, was Kinder rufen, wenn sie Schutz und Hilfe suchen. Mama ist ihr Anker. Mama ist ihr Safe Space. Dass schon das Anschauen eines Bildes von Mama helfen kann, zum Beispiel Schmerzen beim Zahnarzt besser zu ertragen, das wollte ein Team um die Psychologin und Schmerzpsychologin Dr. Christina Herrmann herausfinden. Sie ist Professorin für klinische Psychologie an der Uni Gießen. Frau Herrmann, guten Morgen. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Also Kinder in den Arm nehmen, gut zureden, beruhigen, das alles kann ich mir gut vorstellen. Aber Bilder anschauen zur Reduzierung von Schmerzen, da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Woher kommt denn diese Idee?
Na, der Hintergrund ist eigentlich ein Stück weit das, was Sie gerade gesagt haben. Denn wir wissen, dass beispielsweise die Anwesenheit von Eltern oder Müttern, wenn Kinder beispielsweise Schmerzen erleben, bei so medizinischen Prozeduren gar nicht unbedingt schmerzlindernd ist. Und zwar vor allen Dingen deshalb, wenn beispielsweise die Mütter oder die Eltern selbst sehr ängstlich sind in der Situation, führt das eigentlich eher dazu, dass die Kinder tatsächlich mehr, wir würden sagen, Distress und mehr Schmerzen erleben. Und deswegen wollten wir eigentlich mal wissen, wie ist das eigentlich, was könnte es sein, sagen wir mal, wenn die Mutter wirklich ohne ihr Verhalten, sage ich jetzt einfach mal, getestet wird. Es gab auch schon frühere Untersuchungen, wo man das mal bei Partnern ausprobiert hat. Wir haben relativ wenig bisher auch Studien gehabt, wo man mal sich angeschaut hat, wie solche sozialen Einflüsse, würden wir sagen, also die praktisch Anwesenheit beziehungsweise die bildliche Darstellung einer Bezugsperson oder auch andere emotionale Bilder tatsächlich das Schmerzerleben von Kindern modulieren. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, weil das wäre doch schön, wenn man jetzt einfach ein Foto nimmt. Da brauche ich vielleicht gar nicht das Verhalten, sage ich jetzt mal, von den Eltern, sondern möglicherweise wirkt das schon. Und warum wirkt das so? Weil wenn wir natürlich Bilder anschauen, das kennt ja jeder von lieben Menschen oder von Dingen, die uns wichtig sind, dann löst das natürlich aufgrund der Erinnerungen ganz, ganz viele Assoziationen. Und das war eben bei uns auch der Fall, einen positiven Affekt aus. Und wir wissen, wenn wir in einer guten Stimmung sind, das ist jetzt nicht nur durch Bilder der Mutter oder vom Partner, dass dann zum Beispiel Schmerzen als weniger intensiv empfunden werden.
Wie haben Sie das überprüft? Wie sah Ihr Experiment aus?
Also Sie müssen sich so vorstellen, wir setzen die Kinder hin und die bekommen, das nennt sich eine Thermode, über die Hitzereize appliziert werden, die dann oberhalb der Schmerzschwelle sind, das heißt, die tun weh. Und dieser Hitzereiz, der hat dann ungefähr 60 Sekunden gedauert und während die Kinder diese Hitzereize bekommen haben, haben sie verschiedene Bilder gesehen, also eben unter anderem ein Bild der Mutter mit einem neutralen Gesichtsausdruck. Wir haben auch zum Beispiel fremde Personen mit so einem glücklichen, freudigen Gesichtsausdruck gezeigt, mit einem neutralen Gesichtsausdruck, aber wir haben eben auch andere positive Stimuli verwendet, zum Beispiel Bilder von Tierkindern, also Delfinen, Feuerwerk oder was auch gut funktioniert hat, Ferrari, ein Bild von einem Ferrari.
Während der ganzen Zeit haben die Kinder dann diese Schmerzreize bekommen. Genau. Ist das ethisch erlaubt, Kindern im Labor Schmerzen zuzufügen?
Das ist ethisch erlaubt im Sinne, man muss sich ja so vorstellen, wenn wir verstehen wollen, wie Kinder sagen wir mal, Schmerz erleben und was ihnen helfen kann, dann muss ich das einfach auch kontrolliert untersuchen in einem Experiment. Denn wenn Kinder einer Behandlung ausgesetzt sind, dann werden sie auch Schmerzen ausgesetzt. Und vielleicht das Wichtigste ist, bei jedem Experiment ist es so, wenn beispielsweise das Kind nicht mehr wollte oder nicht mehr keine Lust mehr hat oder das zu viel wird, kann das Experiment jederzeit abgebrochen werden. Also wir hatten allerdings auch kein einziges Kind, das das Experiment abgebrochen
hat. Wie misst man denn in einem solchen Laborversuch dann, wie groß der Schmerz ist und wie er sich verändert beim Anschauen der Bilder?
Also man lässt eins ist immer wichtig zu sagen, Schmerz, das weiß auch jeder, ist letztlich eine ganz, ganz subjektive und persönliche Erfahrung. Wir haben bisher keine Möglichkeit, Schmerz objektiv zu messen, auch mit funktioneller Bildgebung oder wenn man Hirnströme misst beispielsweise. Das heißt, ganz wichtig ist erstmal die subjektive Einschätzung. Das heißt, man hat solche Skalen, wo man beispielsweise einschätzt, von 0, das tut gar nicht weh, bis 10 beispielsweise, das ist der schlimmste oder stärkste vorstellbare Schmerz. Das heißt, was wir gemacht haben ist, während die Kinder diese Schmerzreize bekommen haben und die Bilder angeschaut haben, gab es quasi eine kleine Unterbrechung. Dann wurde das subjektive Schmerzempfinden gemessen. Und wir haben aber tatsächlich auch die körperlichen Reaktionen gemessen. Denn wir wissen auch beispielsweise, wenn wir Schmerzen haben, können Sie das nächste Mal beobachten, wenn Sie sehen, dass sich jemand verletzt, dass man auch einen Gesichtsausdruck zeigt. Das heißt, es gibt einen relativ schmerzspezifischen Gesichtsausdruck. Zum Beispiel gehört er dazu, dass man die Augenbrauen zusammenzieht. Das heißt, wir haben die Aktivität von diesem Augenbrauenmuskel auch gemessen. Und das Schöne war eben daran, wir haben diese verringerte Schmerzempfindung nicht nur gefunden subjektiv, sondern wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel diese Aktivität von diesem Augenbrauzusammenziehmuskel auch reduziert ist.
Und Sie haben herausgefunden, dass das bloße Betrachten von Bildern der Mütter dazu beitragen kann, Schmerzen bei Kindern zu lindern.
Genau, das war genau der Effekt. Aber, das muss ich auch dazu sagen, auch so ganz positive Bilder. Also wir haben ja die Bilder kindgerecht auch vorher getestet, dass die auch bei den Kindern sehr positiv entsprechend eingeschätzt werden. Wie gesagt, Delfine, Tierkinder und so weiter. Denn diese sehr, sehr positiven Bilder haben aber genau den gleichen Effekt ausgelöst wie ein Bild quasi von einfach von der Mutter, wo sie ganz neutral guckt. Die müsste noch nicht mal lächeln. Ich würde sogar vermuten, wenn wir doch ein Bild hätten, wo die Mutter lächelt, dass wir da sogar noch ein bisschen stärkeren Effekt hätten.
Also das ist das Ergebnis einer Studie der Schmerzpsychologin Dr. Christina Herrmann, Professorin für klinische Psychologie an der Uni Gießen. Frau Herrmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Reife Orangen sind gar nicht orange. Die Farbe der Orangenschale sagt zumindest nichts über die Reife der Frucht aus. Die meisten Orangen sind in ihren Herkunftsländern nämlich grün oder gelb. Ein Grund? Die Temperatur. Wenn es in den Anbaugebieten Tag und Nacht warm ist, bleiben die Früchte grün, obwohl sie reif sind. Erst bei kälteren Temperaturen entwickelt die Schale ihre orangene Farbe. Weil bei uns aber niemand grüne Orangen kaufen würde, werden die Früchte oft chemisch behandelt. Unter anderem mit dem Gas Ethylen.